Moderation der Lesezeit, Dennis Scheck.
Die 1974 in Potsdam geborene Antje Ravik-Strobel hat Amerikanistik, Psychologie und Literaturwissenschaften studiert und als Beleuchterin in einem Theater in New York gearbeitet. Inzwischen hat Strobel sich mit Romanen wie Offene Blende, Tupolev 134, Kältere Schichten der Luft und Sturz der Tage in die Nacht als eine der wichtigsten Stimmen ihrer Generation in der deutschen Gegenwartsliteratur etabliert. In den Wäldern des menschlichen Herzens, Strobels neues Buch, hat wie schon Unter Schnee die Form eines Episodenromans und erzählt in miteinander verwobenen Geschichten zwischen Kalifornien und der Mark Brandenburg, Manhattan und Finnland von Liebe und Begehren. Für die Lesezeit im Deutschlandfunk hat Antje Ravik-Strobel zwei Passagen aus In den Wäldern des menschlichen Herzens ausgewählt. Hören Sie heute den ersten Teil der Lesung aus dem neuen Roman. Es liest Antje Ravik-Strobel.
Im Delta. Kvikkjokk, Sarek, Schweden. Sie hatten versucht, miteinander zu schlafen. Sie hatten sich spät ins Bett ihrer Holzhütte gelegt, nachdem sie ein Lagerfeuer gemacht hatten, am Fuß eines Gebirges, das Kälte abstrahlte, obwohl es von der Mitternachtssonne beschienen war. Die Sonne hatte eine Handbreit über dem Bergrücken gehangen, kurz vor eins war sie wieder aufgestiegen, und gegen drei hatten sie beschlossen, schlafen zu gehen, obwohl sie nicht müde waren. Sie hatten sich unter der Decke gegenseitig die Pyjamahosen abgestreift. Sie hatten sich aneinander gerieben, aber die Handgriffe stimmten nicht. Das Streicheln blieb trocken und blass, und sie waren mutig genug, das einander zu sagen. Sie hatten den Sex sein gelassen. Am nächsten Morgen stritten sie darüber, wer fuhr. Beide wollten ans Steuer. Es wurde eine zermürbende, nervenaufreibende Fahrt. Sie hatten sich Abwechslung von den Sami versprochen, mussten aber bald feststellen, dass es keine Sami gab. Es gab Sami Adventure Center, in denen Trachten und Jagdgeräte ausgestellt waren. Die Besucher wurden agitiert. Auf den Audiotours forderten hysterisierte Sprecher dazu auf, für die Sache der Sami zu kämpfen, sich für das Bleiberecht einzusetzen, für die steuerfreie Nutzung der Weiden. »Wir waren schon immer hier«, hieß es, »das ist unser Land.« Als sie Kilometer um Kilometer durch schmale Fichten und niedrig wüchsige Kiefern fuhren, Rentiere am Straßenrand, fragten sie sich, wo die Menschen waren. Auch in den Siedlungen, durch die sie kamen, waren keine Sami zu sehen. Vielleicht hatten sich die Ureinwohner in Auftreten und Kleidung bis zur Unkenntlichkeit assimiliert. Aber René wurde das Gefühl nicht los, dass die Sami ausgestorben waren. Mittags aßen sie geschnetzeltes Rentierfleisch in einem Schnellrestaurant. Sie schoben ihre Plastiktabletts über eine Theke, die wie die Essensausgabe einer Kantine aussah. Eine sumpfbraune Soße bedeckte den Fleischberg auf ihren Tellern. Das Fleisch schmeckte streng, nach Ziege vielleicht oder nach Schaf. Und obwohl sie wussten, dass die Würstchenbude ihre einzige Alternative gewesen wäre, in einem Ort, in dem es außer einem Supermarkt und einem Gemeindegebäude nur einstöckige Wohnhäuser gab, und obwohl sie sich über ihre Neugier lustig machten, denn vor wenigen Minuten hatten sie sich noch danach gesehnt, das Lieblingstier der Sami zu probieren, gaben sie sich insgeheim gegenseitig die Schuld am miserablen Essen. Nur der Hunger war gestillt. Sie losten aus, wer weiterfuhr. Sie starteten schweigend. Das Land faltete sich vor ihnen auf, eine wie leer gefegte Weite. Sie passierten kahle Felsplateaus, sie gelangten in Ebenen, die bewachsen waren von Birken, durch die ein silbriges Licht auf die Fahne am Boden fiel. Links tauchte ein Fluss auf. Es war ein gewaltiger Strom aus metallisch glänzendem Wasser, das eine unwirkliche Schwere zu haben schien. Als sie anhielten und ausstiegen, traf sie eine feuchte, wassergesättigte Luft. Es war, als füllten sich die Lungen mit den schwarzen Tropfen des Stroms. Sie husteten. Sie lachten zum ersten Mal. Dann stellten sie fest, dass sie laut GPS schon eine ganze Weile in die falsche Richtung fuhren. Ihr Ziel war ein Städtchen, das auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO stand. Aber hinter Jokkmokk musste René zu früh abgebogen sein. Statt auf den finnischen Meerbusen zuzuhalten, waren sie in eine Sackgasse geraten, die in Kvikkjokk endete. Hinter Kvikkjokk kam nur noch der Sarek, ein gewaltiges Hochgebirge. Sie hatten den Sarek umfahren wollen. Aber da Norman befürchtete, ein GPS-Gerät würde seine Fähigkeiten, eine Karte zu lesen, verkümmern lassen, hatte er sich geweigert, es rechtzeitig einzuschalten. Jetzt waren diese Fähigkeiten erst recht in Frage gestellt. Sie saßen im Auto und hörten, wie die programmierte Stimme sie ununterbrochen aufforderte, umzukehren, bis Norman den Gummipfropfen von der Frontscheibe riss. »Wir könnten weiter diesen Fluss langfahren«, sagte René. »Sie hat gesagt, du sollst umkehren. Vielleicht irrt sie sich.« Bevor es zu einer Auseinandersetzung kam, einigten sie sich darauf, dass die Straßen schlecht beschildert waren und das Rentier schwer im Magen lag. Auch die Sonne, die beinahe im Norden stand, hatte sie verwirrt. »Ich an deiner Stelle«, sagte Norman und brach ab. Er hatte sich auf das gebuchte Drei-Sterne-Zimmer im Weltkulturerbe gefreut, und Kvikjok klang nicht wie ein Ort, an dem mit einem Hotel zu rechnen war. Es gab eine Fjellstation. Sie stand auf halber Höhe an einem Hang. Dahinter begann das Gebirge. Ein Wasserfall, der vom Sarek hinunter ins Delta schoss, kam dem Dach der Fjellstation so nah, als überwölbte er das Gebäude, als würde das Wasser bei Sturm das Haus unter sich begraben. Die Schneefelder an den Hängen reichten bis ins Tal. Norman nahm sein Piratentuch aus dem Handschuhfach und band es sich um den Kopf. Für die Wildnis hatte er seine Tweed-Jackets und die Hosen aus dickem Kord gegen hauchdünne, wasserdichte Unisex-Bekleidung eingetauscht. Er hatte sich ein schickes, atmungsaktives Outdoor-Hemd gekauft mit einer ökologischen Membran, auf das er besonders stolz war. Ein Overall aus Vlies und ein blaues Bufftuch. Gestern Abend hatte er sich in seinem neuen Outfit am Lagerfeuer präsentiert. Er hatte fremd ausgesehen, in diesem körperbetonten Stoff, fremd und sexy. Und René hatte ihm das gesagt. Es hatte sie beide in eine merkwürdige Hochstimmung versetzt. Eine Hochstimmung wie in der letzten Nacht hatten sie noch nicht miteinander erlebt. Es war diese Stimmung gewesen, die sie verleitet hatte, und die Sonne, die nicht untergegangen war, und René wurde vor Peinlichkeit heiß, als sie jetzt daran dachte. Über dem Delta lag ein klares Licht. Es strömte über den Parkplatz, der so leer war, dass schon kleinste Bewegungen der Luft die Lichtströme in ein Flackern versetzten. In der Fjellstation roch es nach Schweiß und Hund. An der Rezeption lehnten Abfahrtsski. Auch das Bettzeug roch nach Hund. An den Wänden ihres Zimmers klebten schmierige Überbleibsel der letzten Mückenschlacht. Als René die Mückenschutzcreme aus dem Rucksack nahm, die sie am Flughafen gekauft hatten, sagte Norman: »Wenn wir die drauf tun, dann riechen wir schlimmer als die Betten.« Er öffnete die Dose, roch. »Wir werden stinken wie die Kohlenfahrer.« Dann lachte er, verzog das Gesicht und fing an, sich einzucremen, Stirn und Wangen, und seine Laune wurde besser. Die Creme hinterließ graue Streifen auf der Haut. »Wie Fakire, die die ganze Nacht barfuß durchs Feuer gelatscht sind.« »Sind wir doch.« »Absolut.« Er zog sie in eine Umarmung. »Zwei coole Fakire, die sich die Fußsohlen verbrennen.« Er war größer als sie. Ihre Stirn lag an seiner Schulter, und auf einmal wusste sie, warum er ihr in diesen Outdoor-Sachen so gefiel. Er wirkte weniger steif. Er war biegsamer geworden in diesem atmungsaktiven Stoff. Und sie dachte, dass die letzte Nacht nichts an seiner erotischen Ausstrahlung geändert hatte. Umso missglückter erschien sie ihr. Sie gingen hinaus, um sich die Kirche anzusehen, einen nordischen Holzskelettbau. Der Glockenturm stand auf drei gegrätschten Pfählen auf der Wiese, mehrere kleine Spitzdächer über dem Geläut. Neben dem Altar hing ein samisches Messgewand aus leuchtendem Blau, und René machte ein paar Fotos, trotzdem war sie enttäuscht. »Folklore«, sagte sie zu Norman, »das ist ja okay, solange sie übersteigert ist. Durchgeknallt. Das ist doch die einzige Art, in der auch die Ureinwohner Lapplands heute noch an sowas wie Wurzeln glauben können. Da wette ich mit dir.« Norman gab dem Messgewand einen freundschaftlichen Klaps. »Wie diese Filzmützen mit ihrem bunten Schopf. Der Schopf ist immer in die Himmelsrichtung gedreht, aus der einer kommt.« Sie betrachtete das Messgewand auf dem Display. »Aber auch für die Sami wird das, und da wette ich mit jedem, erst in der Inszenierung Wirklichkeit.« »Klar«, sagte Norman. »Dann lass ich dich mal dein Ding machen.« Er ging raus. Klar, dachte auch René, mit den Gedanken jetzt in diesem Text versunken, den sie schreiben wollte. Denn das Urbild, dem die Sami nahe zu kommen versuchten, war weder in sie eingepflanzt, noch war es das der Touristen. Es wurde vielmehr mit jeder Aktualisierung produziert. Jede Wiederholung weckte erneut die Illusion, in der Fähigkeit, Garn aus den Sehnen eines Rentiers zu spinnen oder Messergriffe aus Renhorn zu schnitzen, zeige sich etwas Wesenhaftes, eine innere Tiefe, das wahre samische Geschlecht. Das Geschlecht musste am Ende beglaubigt werden, wie das Sápmi Experience Qualitätssiegel bewies, mit dem Gesänge und Handwerk in den Sami Adventure Centern versehen waren. René trat aus der dunklen Kirche zurück ins Tageslicht. Norman saß im Gras, selbst unter dem Vlies wirkte er schlank. »Wenn du dich eine Minute mal nicht bewegst«, sagte er, »fängst du an zu schlottern. Und das mitten im Juni, dieser Strom strahlt eine Schweinekälte ab.« Aber der Abstecher hatte seinen Reiz. Darin waren sie einig. Das Donnern im Eis, das in regelmäßigen Abständen vom Wasser herüberklang, stand zum schlichten Äußeren der Kirche in einem schönen Gegensatz. Das Eis riss unter der Sonne auf. Es barst, und die Trümmer stürzten die Wasserfälle hinab und brachten die Ströme des Deltas zum Schwellen. Sie nahmen die Abkürzung durch die Birken. Ein Holzsteg ragte wie ein Streichholz in die schwarze Masse des Stroms. Auf eine Tafel war ein Papier gepinnt, das sich von Nässe wälte. Lars Johansson, Bootsmann von Kvikkjokk, eine Telefonnummer. Und aus einer Laune heraus, die düsterer zu werden drohte, riefen sie die Nummer an. 10 Minuten später tauchte ein Mann auf einem Fahrrad auf. Eine eisblaue Strickmütze saß wie angenäht auf seinem Kopf. Er warf das Rad ins Gras, schaute ihnen reglos ins Gesicht, ein Blick, der scheinbar endlos lange einen Punkt fixieren konnte. René gefiel die Idee, mit diesem Mann hinauszufahren. Er wirkte kantig unter seiner festen, wettergestählten Haut. Er war für diese Landschaft genau richtig. »Hat er gesagt, wie er heißt?«, sagte Norman. »Frag ihn. Nachher ist es gar nicht Lars, dieser Sohn vom Johann.« Sie betraten den Steg und Norman sagte auf Englisch, »Wir haben es uns anders überlegt, Mr. Johansson, wir würden den Ausflug lieber auf morgen verschieben.« »Spinnst du?« sagte René. »Du musst ja nicht mitkommen.« Der Bootsmann duldete keinen Widerspruch. Er zog sie hinab ins schwankende Boot, riss den Motor an, steuerte das Boot auf die Stromschnellen des Kammerjock zu, er trieb es in die Strudel hinein, bis der Bug sich unterhalb des Wasserfalls befand. Tosen stürzte das Wasser auf sie zu, Gischt regnete herab, verscheuchte immerhin die Mücken. Der Lärm schlug in ihren Köpfen auf. Das Boot wurde gegen einen überhängenden Felsen geschlagen, zurückgespült, strudelnd schrammte der Boden über Gestein, bis das Boot erneut zu schleudern begann und sie emporgehoben wurden. Die Schraube drehte frei in der Luft, und René, die sich festgeklammert an der Reling aufrecht hielt, wagte einen Blick nach oben, wo das Wasser über den Klippenrand schoss und zu verharren schien, bevor es auf sie zustürzte, das Boot absackte und abprallend auf der Oberfläche aufsetzte und der Bootsmann sich gegen das schlingernde Steuerholz warf. »Ihr mögt keine Natur«, rief er in das Tosen, bevor er sie dort herausbrachte und der Lärm nachließ und das Boot ruhiger im Wasser lag. Norman saß aschfahl neben René auf der Bank. Die Mückenschutzcreme machte ihn noch bleicher. »Euch gefällt das Delta nicht?« Der Bootsmann steuerte einen Seitenarm an, Bäume ragten in den Strom, verschwenderisches Blattwerk der Büsche. Auf den höher gelegenen Stellen der Ufer dampfte in der Wärme das Gras. »Ihr habt die Geduld von Kindern«, sagte der Bootsmann, der vielleicht Lars Johansson war, vielleicht auch nicht. »Aber ihr habt Glück, die Lagune ist warm diesen Monat.« Seine Regenjacke stand offen über der nackten Brust, die bretthart war und glatt. Die Mücken auf Armen und Stirn registrierte er nicht. Nur an Brustmuskeln und Hals zuckte die Haut wie die Haut eines Pferdes. »Die einzige Zeit zum Schwimmen.« René hielt eine Hand ins Wasser, zog sie aber sofort zurück. »Bei dieser Kälte gehen Sie schwimmen?« 8 Monate lang ist alles gefroren. Der Wasserfall gehört den Ottern. Das einzige natürliche Licht kommt vom Schnee, der die Sterne reflektiert, und den Mond.« »Von mir aus können die Otter im Wasserfall verottern«, sagte Norman auf Deutsch. René roch den Angstschweiß, den seine Ökomembran an die Luft abgab, vermischt mit dem Lagerfeuerrauch der Mückenschutzcreme. »Im Winter sind wir 19.« Der Bootsmann steuerte tiefer in den Deltaarm hinein. 19 Männer am Fuße des Sarek, jeder allein auf seinem Gehöft. Da wächst die Geduld mit der Natur. »Gehören Sie der samischen Bevölkerungsgruppe an?«, fragte René freundlich. Sie fühlte sich frisch und energiegeladen, ihre Knie hatten aufgehört zu zittern. »In jedem Adventure Center wurde uns gesagt, dass hier das Land der Sami wäre, und da wundern wir uns. Wir sind nämlich keinem begegnet.« Er fixierte sie, die Augen eisblau wie seine Mütze. »Ihr bemerkt sie nicht. Ihr sucht sie nicht dort, wo die Saiwa ihrer Vorfahren ist. Eure Begriffe machen euch blind.« »Sie könnten es uns erklären.« »Die Sami sind in ihren Joiks«, sagte Lars Johansson bedächtig. »Joiks sind Gesänge der Natur. Das ist die Sprache aller Geistwesen.« »Geistwesen«, sagte Norman. »Menschen wie ihr glaubt, die Saiwa liege unter der Erde oder im Himmel, weil ihr alle dieselben Fehler macht. Für die Sami sind die Lebenden und die Toten gleich. Die Toten sind nicht weniger wirklich. Sie sitzen mit uns im Boot, weil die Unterwelt der Sami mitten im Leben ist, überall hier.« Der Bootsmann ließ das Steuer los, um zu zeigen, wo die Sami überall waren oder die Vorfahren der Sami, im Strom, in den Bergen, im Gebüsch, und das Boot geriet aus dem Gleichgewicht. Es neigte sich zur Seite und im Wasser leuchteten ihre Schatten, Normans Schatten und ihrer, zwei unterspülte Umrisse, die durch die scharfe Kurve übereinander geschoben wurden. »Kann es sein«, sagte Norman, der haltsuchend ihren Oberschenkel gepackt hatte, »dass unser Mann am Steuer ein Durchgeknallter ist? Kannst du aufhören, so zu tun, als wäre er nicht da?« Seine Hand war ihr vertraut, aber die Berührung war nicht mehr dieselbe. »Der ist besoffen, dieser Sohn vom Johann, typischer Ureinwohner, ein Spritti. Oder hast du von irgendeinem Gesetz gehört, das einem Lappen auf seinem Boot das Trinken verbietet? Und selbst wenn es so ein Gesetz gibt«, sagte er, »wer sollte das in dieser Sierra kontrollieren?« »Red Englisch.« »Weißt du denn, wo der mit uns hinfährt, du Sami-Versteherin? Oder ist das genauso ein Fake wie deine Anmache gestern Nacht?« Das Schokoladenpapier war ihm auf die Schuhe gefallen, er schleuderte es von sich. »Der kehrt jedenfalls nicht so schnell um.« René hatte die letzte Nacht vor Augen, sich und Norman, wie sie da hockten auf dem Rand ihrer Betten, die Pyjamahosen abgestreift, die Hände an den falschen Stellen, der Druck zu fest, die Haltung verrenkt und das Tempo stimmte nicht. Der Rhythmus war falsch und die Haut glutlos, trocken wie altes Laub, und es war nicht einmal dunkel genug gewesen, um die Scham voreinander zu verbergen, weil die Sonne längst wieder aufgegangen war. »Der kehrt um, wenn wir es ihm sagen«, sagte sie. Lars Johansson zog das Boot nach links. Dschungelartige Ufer erstreckten sich in eine gestochen klare Ferne, in der das Licht durch strömte Wasser dunkler wurde, dann in das Schwarz des Bergmassivs überging. Norman holte sein Handy heraus. Er prüfte es. Es gab Empfang. »Mach das aus«, sagte der Bootsmann. »Ich will nur ein paar Fotos. Mach es aus.« Bäume und Büsche lichteten sich. Aber nur ein weiterer Seitenarm tat sich auf. Lars Johansson steuerte das Boot an den Pfosten einer eingestürzten Holzbrücke vorbei und stellte den Motor ab. A.C. Kanatte. »Was sagt er?«, fragte Norman. »Weiß ich doch nicht.« Es war auf einmal sehr still. Wasserpflanzen wuchsen am Grund. Sie waren von einem hellen, beinahe durchsichtigen Grün. »Mach das Handy aus«, sagte der Bootsmann. »Wieso? Mach das Handy aus oder es landet im Fluss.« Aus einem Baum stieg ein Vogel auf. Sein Gefieder war silbergrau, es sah aus wie funkelndes Wasser, das Richtung Himmel spritzte, aber er flog nicht weg, er flatterte bloß zu einem höheren Ast. »Es ist mein Handy«, sagte Norman. »Ihr seid in meinem Boot, ihr macht, was ich sage.« »Es ist sein Handy«, sagte René. »Ausmachen«, sagte Lars Johansson. Norman starrte sein Telefon an, obwohl auf dem spiegelnden Display nicht viel zu sehen war. Dann hielt er es Lars Johansson mit gestrecktem Arm vors Gesicht, als schaltete er statt des Handys den Mann mit der eisblauen Mütze ab. Sie hörten den Ton, mit dem sich das Programm herunterfuhr. Lars Johansson lehnte sich zurück. Träge gluckste das Wasser ans Boot. Er ließ sie treiben. »Wie fühlt ihr euch?« »Bitte bringen Sie uns zurück«, sagte René. Der Bootsmann streckte die Gummistiefel von sich. Ihr ertragt die Übergänge nicht. Sie sind durchlässig wie Luft, fein wie Wasser. Das Boot lag still. Norman saß wieder mit genügend Abstand neben René. Aber sie saßen nicht mehr aufrecht da, sie saßen gekrümmt unter den Blicken des Bootsmanns. Wer die Sami sucht, braucht Geduld. Der muss lernen, das Wasser zu lesen, die Luft. Ihr aber habt noch nicht einmal die verschiedenen Blautöne des Deltas bemerkt. Doch, sagte Norman, haben wir ganz sicher, Mr. Johansson, alle Blautöne. Und dann sagte er auf Deutsch, wir sind zu zweit, wir sind stärker als er. We could swim, sagte René und sah den Bootsmann an. Wir können schwimmen, aber wir kommen nicht weg, sagte Norman. Bei dieser Schweinekälte bist du in 3 Minuten tot. Hör endlich auf, Deutsch zu reden, du reizt ihn nur noch mehr. Der geilt sich an uns auf, kapierst du es immer noch nicht? Der braucht uns, damit er was hat, was er die nächsten 8 Monate in seinem Schädel rumbewegen kann. Der Vogel stieß einen Ruf aus. Er gellte einsam durch die Luft und machte die Stille noch größer, die das gesamte Delta umspann. Auch die Blätter bewegten sich ohne Ton, als schluckte der Sarek jedes Geräusch. »Die Lagune ist warm«, sagte Lars Johansson. »Die einzige Zeit im Jahr, in der die Luft kälter als das Wasser ist. Das Wasser wird euch wärmen. Zieht euch aus.« Der Vogel rief erneut. »Worauf wartet ihr?« Der Vogel rief einmal, zweimal, und jedes Mal machte er eine Pause zwischen den Rufen, als führte er einen Dialog, als würde er auf sein eigenes Rufen antworten. »Die Kleidung lasst ihr im Boot. Gebadet wird nackt.« René und Norman rührten sich nicht. »Los«, sagte der Bootsmann, »ausziehen, das versteht ihr doch.« »Bringen Sie uns zurück«, rief René, aber es schien, als läge ein Gewicht auf ihrer Stimme, als drückte die Luft sie zusammen oder als drängte der ganze gewaltige Raum, der sie umgab, in sie hinein, presste sie nieder auf die Bank. »AC Kanatte«, hörte sie Lars Johansson, und hinter dem Kondensnebel der Luft sah sie sein Gesicht, unbewegt, als wäre der Winter noch da, als taute sein Gesicht gar nicht erst auf. Der Sommer war zu kurz, um aufzutauen, so wie der Pächter der Fjellster schon die Abfahrtsski den Sommer über in der Garderobe stehen ließ. Nur wer nackt und bloß dem Strom entsteigt, ist nicht verloren an den Mond im Winter. Hört auf die, die mit dem Licht hierher gekommen sind. Das, sagte Lars Johansson, oder sie bildete sich das ein, denn im selben Moment heulte der Motor auf. Er kehrte nicht um. »Scheiße«, sagte Norman, und René griff nach seiner Hand. Aber die Hand war nicht da, und vor ihnen im Wasser tauchte ein umgestürzter, toter Baum auf. Und vielleicht war dieser Baum, auf den der Bootsmann mit hoher Geschwindigkeit zuhielt, der Grund für das abrupte Ende ihrer Fahrt. Oder es war die Auswirkung der letzten Nacht. Über beide Möglichkeiten dachte René hinterher nach, Stunden später, als sie längst an Land waren, nachdem Lars Johansson ihr geholfen hatte, falls er Lars Johansson war. Er hatte Norman aus dem Boot bugsiert, der unter der kaputten Schwimmweste fror. Er bebte so stark, dass er die Beine nicht aufstellen konnte. Und der Bootsmann hatte sich Normans Arm über die Schultern gelegt und ihn über den schmalen Steg und den leeren Platz vor der Bootsanlegestelle bis zur Fjellsterschuhen geschleppt. Die Wanderschuhe und die wasserdichte Hose, die Norman nicht hatte ausziehen wollen, hatten eine nasse Spur auf dem löchrigen Asphalt hinterlassen. Norman hatte sich geweigert, etwas auszuziehen. Er war in voller Montur ins Wasser gestürzt, aus dem Gleichgewicht gebracht beim Versuch, das Steuer an sich zu reißen. Sein Fleece-Overall und das Outdoor-Hemd hatten sich vollgesaugt und erstarrten in der von Kälte durchschnittenen Luft zu einem eisigen Panzer. »Ich mach doch hier keinen Striptease«, hatte er zwischen klappernden Zähnen hervorgepresst, die Haare klatschnass am Kopf, während das Tuch in der Strömung abgetrieben war. Der Bootsmann hatte Norman herausgefischt. Ein Ärmel seiner Regenjacke hatte sich am Totholz verhakt und das Boot war auf die Seite gekippt. Bis Lars Johansson den Arm mit Gewalt befreite, wobei die Regenjacke riss. Mit freiem Oberkörper war er zurückgefahren, ohne ein Wort. Die Mücken hatten seine Brust und seinen Bauch attackiert, und da hatte er mit der flachen Hand zugeschlagen. Einmal, kräftig, und das Blut in der Strömung abgewaschen. Das Zimmer roch nach Schweiß und Hund. Norman lag in der unteren Koje des Doppelstockbetts. René hatte ihn mit Tee und Decken versorgt. Draußen war es immer noch hell. Draußen stand die ewige Sonne. Sie stand tiefer als vorhin. In einem waagerechten, grellen Strahl drang das Licht durch den Spalt in der Gardine. »Der hat gedacht, wir sind die Durchgeknallten«, sagte René nach einer Weile. »Dumme deutsche Touris. Sei froh, dass ich uns gerettet habe.« »Natürlich bin ich froh.« »Der hätte uns in dieser scheiß Wildnis ausgesetzt und dann hätte er seine 18 notgeilen Kumpels geholt.« »Und dann?« fragte René. »Tu nicht so, als hättest du keine Angst gehabt.« »Uns ist nicht mal eingefallen, dass mein Handy noch am Netz war«, sagte René. »Mein Handy war noch an.« »Na und?« »Wir hätten jederzeit anrufen können.« »Wen hätten wir denn erreicht?« fragte Norman. »Du weißt doch, was passiert in Gegenden, in denen es keine Frauen mehr gibt. Die Typen stumpfen ab, werden gewalttätig, brutal, mutieren wieder zum wilden Mann, oder hast du das vergessen?« Sie hatte das nicht vergessen. Vor ein paar Jahren hatte das in den Zeitungen gestanden. Aus den großen überregionalen Feuilletons war ein hysterischer Aufschrei gedrungen über die Abwanderung von arbeitssuchenden Frauen aus Brandenburg. Das Land leerte sich. Nur die jungen Männer blieben tatenlos zurück. Zur Befriedung der Zurückbleiber, deren künftige Gräueltaten man schon in allen Farben kannte, warb man verzweifelt um heiratswilliges weibliches Personal. Norman hatte das einen Frauenhandel nach arabischem Vorbild genannt. In den Redaktionen saß kein einziger ostdeutscher Redakteur. Sie hatten sich darüber lustig gemacht, hatten sich schlapp gelacht bei der Vorstellung, wie westdeutsche Hausfrauen Ruppiner Kratzputzhäuser stürmten, auf der Suche nach einem zornigen Stammesführer. Norman hustete, schien vergessen zu haben, dass er das einmal lustig gefunden hatte. Er wälzte sich herum. René registrierte das Geräusch, das die Bettdecke machte, wahrscheinlich hatte er schon Fieber. Sie dachte an das Totholz, das der Bootsmann angesteuert hatte. Vielleicht wäre das Holz gar nicht im Weg gewesen, dachte sie. Vielleicht wäre es einfach unter dem Boot weggetaucht. Der Hundegeruch war stark und die Helligkeit. Eine übersteigerte Helligkeit überströmte sie und das Zimmer und das ganze Haus. Die Gardine sperrte das Licht nicht aus, diese penetrante Sonne, die den Mückenleichen an den Wänden den Schimmer von Lebendigkeit verlieh. Der Strom draußen bewegte sich lautlos durchs Flussbett.
Antje Strubel las aus ihrem Roman In den Wäldern des menschlichen Herzens, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Nächste Woche hören Sie zur gleichen Zeit eine weitere Lesung von Antje Strubel.